Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Einen guten Abend auch von mir.
Alles andere als gut ist der Abend allerdings in Liverpool. Dabei hatte der fröhlich begonnen, denn die Stadt feierte die englische Fußballmeisterschaft des FC Liverpool. Dann allerdings fuhr am frühen Abend ein Auto in die Menschenmenge. Es gab mehrere Verletzte, so die Polizei. Zahlreiche Krankenwagen und die Feuerwehr waren zu sehen. Den Fahrer des Autos nahm die Polizei fest. Mareike Aden in London. Was ist bislang über den Hintergrund bekannt?
Die Polizei von Liverpool, die hält sich noch recht bedeckt. Bekannt ist, das hat sie selber bekannt gegeben, der Mann, den sie festgenommen haben, der sei 53 Jahre alt, er lebe in der Region Liverpool und er sei weiß und britisch und man betont, es solle nicht spekuliert werden. Es ist auch noch nicht bekannt, wie viele Verletzte es gibt, wie schwer die verletzt sind, ob es gegebenenfalls sogar Todesopfer gibt. Videos, die kursieren in den sozialen Netzwerken, zeigen dieses Auto, das offenbar erst ins Stocken gerät, in der Menge, wohl auch, weil da ein Krankenwagen am Rand stand, weil ja natürlich Sicherheitskräfte die Parade abgesichert haben, aber dann nochmal schneller wird. Und man sieht auch, dass Fußgänger versuchen, dieses Auto zu stoppen, daran zu rütteln, was natürlich nicht gelungen ist. Und das ganze Zentrum von Liverpool ist voll mit Einsatzkräften. Man sieht Rettungshubschrauber und Premier Starmer hat auch den Rettungskräften gedankt und den Einsatzkräften und hat gesagt, das seien in der Tat entsetzliche Bilder. Und das, was hier auch alle betonen, ist dieser große Umschwung, dieser Absturz nach der Feierlaune in das, was für Liverpool heute Abend ein Albtraum ist.
Mareike, danke dir für diese aktuellen Informationen zu Liverpool. Mit dem Werbespruch Clean Diesel, einem sauberen, umweltfreundlichen Diesel, sollte für Volkswagen einst eine Aufholjagd beginnen. Doch vor fast 10 Jahren kam heraus, der Plan war fake. Abgaswerte wurden systematisch manipuliert. Seit nahezu einem Jahrzehnt läuft auch die juristische Aufarbeitung. Heute wurden 4 ehemalige Führungskräfte von Volkswagen wegen Betrugs schuldig gesprochen, die sich allerdings als Bauernopfer sehen. Der Dieselskandal hat den VW-Konzern bereits mehr als 32 Milliarden Euro gekostet, unter anderem Strafzahlungen. Und die Verbraucher wurden zum Teil entschädigt. Ein paar tausend Euro für ein betroffenes Dieselauto konnten hierzulande eingeklagt werden. Hilke Jansen über das heutige Urteil.
Der Schal direkt am Auspuff und trotzdem strahlend weiß, so wirbt VW 2015 in den USA für seine sauberen Diesel. Wenige Monate später wird klar, Volkswagen hatte in seine Motoren eine Betrugssoftware eingebaut. Damit stießen die Autos auf dem Prüfstand deutlich weniger schädliche Abgase aus als beim Fahren auf der Straße.
Ja, der Dieselskandal hat tatsächlich zu einem großen Imageverfall von Volkswagen im Allgemeinen, aber auch zum Imageverfall der deutschen Autoindustrie geführt.
Knapp 10 Jahre später das Urteil am Landgericht Braunschweig. 2 ehemalige VW-Manager sollen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der eine war Chef der Dieselmotorenentwicklung, der andere Leiter der Antriebselektronik. 2 weitere Ex-Manager bekamen Bewährungsstrafen.
Die Angeklagten wurden heute wegen Betrugs schuldig gesprochen. Die Kammer hat festgestellt, dass alle 4 in Führungspositionen maßgeblich daran mitgewirkt haben, dass Käufern von Millionen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns ein Schaden entstanden ist.
Den VW-Konzern hat der Dieselskandal bis heute mehr als 32 Milliarden Euro gekostet. Und die Aufarbeitung ist komplex. Vor gut 3,5 Jahren hatte der Prozess gegen die 4 ehemaligen VW-Manager begonnen, damals wegen Corona noch in der Stadthalle. Beim Urteil heute wird klar, es muss deutlich mehr Verantwortliche für den Betrug gegeben haben als die nun Verurteilten, ein ganzes Netzwerk.
Nun, ich glaube, dass tatsächlich sehr viele auch an dem Dieselskandal beteiligt waren. Eine Aufklärung muss wesentlich breiter ansetzen. Es war schon ein massiver Betrug, der stattgefunden hat, eben auch zum Nachteil von vielen VW-Besitzern.
Unklar ist auch nach 10 Jahren, was und wie viel hat die oberste Konzernspitze vom Dieselbetrug gewusst. Ex-VW-Chef Winterkorn, berüchtigt dafür, jedes Detail der Autos zu kennen, ist zwar angeklagt, aus gesundheitlichen Gründen ist sein Verfahren aber inzwischen ausgesetzt. Ob und wann es fortgesetzt wird, ist offen. Das Urteil heute richtet sich gegen Verantwortliche aus der zweiten und dritten Reihe. Sie haben sich im Prozess als Bauernopfer dargestellt.
Wir sind der Auffassung, dass die Kammer im Strafmaß weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das gilt gerade für meinen Mandanten, der sich aktiv an der Aufklärung beteiligt hat.
Dieser Verteidiger will in Revision gehen. Unabhängig davon geht die Aufarbeitung weiter. Allein am Landgericht Braunschweig werden sich noch 31 weitere Angeklagte wegen des Dieselbetrugs verantworten müssen.
Und dazu sprechen wir im Studio Braunschweig mit meiner Kollegin Annette Deutzkens, die den Prozess für uns dort am Landgericht beobachtet hat. Annette, verurteilt wurden also 4 ehemalige VW-Führungskräfte, die sich als Bauernopfer sehen. Ist da denn was dran?
Bauernopfer, das klingt ja so nach unterster Konzernebene, nach Bandmitarbeiter. Aber tatsächlich waren das keine Bandmitarbeiter, die wir heute hier vor Gericht gesehen haben, sondern das waren alles ehemalige Führungskräfte, wenn auch auf verschiedenen Hierarchieebenen. Trotzdem mag es nachvollziehbar sein, dass sie sich als Bauernopfer sehen, denn der Richter selbst hat ja heute gesagt, bei VW gab es viele Menschen, die an dem Betrug beteiligt waren, arbeitsteilig in einem sehr hierarchischen System. Und jetzt ist es nicht so, dass alle anderen ungeschoren davonkommen. Wir haben es ja auch gerade im Beitrag schon gehört. 31 weitere werden sich noch in weiteren Strafprozessen vor dem Landgericht verantworten müssen. Und der ehemalige VW-Boss Martin Winterkorn, da gibt es ja auch noch einen Prozess, auch wenn derzeit noch völlig offen ist, wann es dort weitergeht.
Abgesehen davon gab es ja noch sehr viele Klagen auf Entschädigung von VW-Kunden und auch von Aktionären. Wie ist denn da der Stand?
Ich fange mal mit den Kundinnen und Kunden an, die ein entsprechendes Dieselfahrzeug hatten. Viele haben sich einer Sammelklage angeschlossen, aber es gab auch viele, die es auf eigene Faust versucht haben. Und zwar alleine am Landgericht Braunschweig gab es 11.000 solcher Einzelklagen. Die sollen jetzt in diesem Jahr endgültig abgeräumt werden. Dann ist der Teil da schon mal erledigt. Aber es gibt beispielsweise auch noch Aktionärinnen und Aktionäre, die sagen, wir haben Geld verloren durch diesen Betrug. Auch hier gibt es eine Klage. Musterklägerin ist die Fondsgesellschaft DK Investment. Und auch hier ist das Ende noch nicht absehbar. Das Ganze läuft seit 7 Jahren.
Annette Deutzkens zum Dieselskandal von VW. Danke nach Braunschweig.
Gerne.
Seit inzwischen Monaten richtet sich der Blick auf die Versorgung der Menschen im Krieg in Gaza. Lange kam gar nichts mehr an. Das, was jetzt ankommt, ist viel zu wenig. Heute trat der Leiter einer Organisation zurück, die eigentlich neue Hilfsgüter in Gaza verteilen sollte. Seinen Rücktritt erklärte er damit, dass dabei die humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit nicht eingehalten werden könnten. Die Kritik am Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza wird deutlicher. Auch hierzulande, Bundeskanzler Merz äußerte sich heute beim WDR-Europaforum in Berlin so.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Bundeskanzler Merz heute mit deutlichen Worten zur Situation in Gaza. Bevor ich dazu gleich mit meinem Kollegen Demian von Osten im ARD-Hauptstadtstudio spreche, blicken wir auf die Situation in Gaza. Christian Limpert.
Szenen aus der vergangenen Nacht im Gazastreifen. An mehreren Orten greift die israelische Armee an, auch diese ehemalige Schule. Hunderte hatten hier Schutz gesucht, Teile des Gebäudes stehen in Flammen. Laut Helfern vor Ort seien viele Menschen in der Schule verbrannt. Das israelische Militär sagt, in dem Gebäude hätten sich unter anderem hochrangige Hamas-Terroristen aufgehalten. Beweise legt es nicht vor. Nach palästinensischen Angaben sterben alleine hier mindestens 33 Menschen. Stoppt diesen blutigen Krieg gegen Gaza. Reicht es nicht, dass wir hungern? Die Kinder gehen ohne Essen schlafen. Sie haben kein Frühstück, nichts. Und dann werden sie auch noch hungrig bombardiert. Das ist ungerecht. Wir brauchen internationale Hilfe für die Kinder, Frauen, die Alten in Gaza. Sie haben nichts falsch gemacht. Noch immer kommt kaum internationale Hilfe in den Gazastreifen. Während der letzten Waffenruhe waren es noch 600 Lkw pro Tag. Jetzt schwankt die Zahl zwischen 0 und 100. Eigentlich wollte Israel mit amerikanischer Unterstützung über eine private Stiftung Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Demnach waren für die etwa 2 Millionen Menschen dort 4 bis 5 Verteilstellen im Süden vorgesehen. Die Vereinten Nationen hatten das scharf als unzureichend kritisiert. Und israelische Medien berichten heute, es sei unklar, wann der Plan umgesetzt wird. Hilfsorganisationen sagen, dass der Plan nicht funktionieren wird. Er verstößt gegen die humanitären Grundsätze, weil er die Menschen im Wesentlichen zwingt, zu den Verteilstellen zu gehen, was zu gewaltsamer Vertreibung führt. Und es gibt viele Fragen, wie werden die arbeiten und welche Leute sind das? Fragen, die sich wohl auch Jake Wood gestellt hat. Der Leiter der neuen Stiftung tritt zurück. Sein Grund, Prinzipien der Menschlichkeit seien nicht eingehalten. Zurück nach Gaza-Stadt, heute Mittag. In einem selbstgebauten Zelt versucht Issa Maruf, irgendwie seine Frau und die 3 Kinder zu ernähren. Die Vorräte sind aufgebraucht, sagt er. Seit 2 Monaten hätten sie keine Hilfsgüter mehr bekommen. Jetzt habe auch die Suppenküche in der Nähe dicht gemacht. Die Situation ist schwierig. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Ich meine, die Kinder gehen ohne Abendessen ins Bett. Sie gehen schlafen und Gott ist Zeuge, sie wachen nachts auf und sagen zu ihrer Mutter, wir wollen essen, wir wollen essen, wir haben nichts. Die angekündigte Hilfe werde nicht reichen, sagt er, und so bleibe ihm und seiner Familie nur die Angst vor dem Hunger und vor neuen israelischen Angriffen.
Wir haben eben bereits Bundeskanzler Friedrich Merz zu Gaza gehört mit deutlichen Worten, die uns mein Kollege Demian von Osten im ARD-Hauptstadtstudio nun einordnen kann. Demian, bedeutet das heute eine veränderte Haltung gegenüber der israelischen Regierung?
Ja, das ist schon eine deutlich veränderte Haltung, vielleicht kein Kurswechsel, aber eben eine andere Haltung der deutschen Bundesregierung gegenüber der israelischen Regierung. Bisher hörte man aus der CDU vor allen Dingen eher Formulierungen, dass man an der Seite Israels stehe und darauf vertraue, dass Israel sich an das Völkerrecht halte. Da sind die Formulierungen des Bundeskanzlers heute deutlich schärfer. Und das dürfte auch mit dem Druck zu tun haben. Den gibt es zum einen innenpolitisch. Beispielsweise fordern verschiedene SPD-Bundestagsabgeordnete, keine deutschen Waffen mehr nach Israel zu liefern. Und auch außenpolitisch, weil viele EU-Staaten das deutlich kritischer sehen als Deutschland.
Auch zur Ukraine hat sich Bundeskanzler Merz heute geäußert. Was bewegt sich denn dort?
Ja, da gibt es die Neuigkeit, dass die Reichweitenbeschränkungen für ausländische Waffen offenbar nicht mehr gelten. Das sagte Friedrich Merz heute. Die hatte man ursprünglich mal eingeführt aus Angst davor, dass, wenn westliche Waffen russischen Boden treffen, der Krieg weiter eskalieren könnte. Jetzt gibt es, so sagte es Merz, offenbar eine Absprache auch mit Großbritannien, Frankreich und den USA, dass die nicht mehr gelten. Und Merz hat heute zur Ukraine und zu Russlands Präsident Putin deutlich gesagt, dass offenbar Gesprächsangebote bei Putin nicht funktionieren würden. So sieht es der deutsche Bundeskanzler.
Demian, in den ersten Wochen seiner Amtszeit beschäftigt sich der neue Kanzler ja viel mit Außenpolitik. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das tut er. Das war immer erwartet worden und das passiert auch tatsächlich so. Beim Thema Ukraine versucht er sich auch deutlich abzugrenzen von seinem Vorgänger Olaf Scholz. Das sehen wir beispielsweise daran, dass Merz versucht, in die Initiative zu kommen, also nicht immer nur zu reagieren auf das, was Russlands Präsident Putin tut, sondern selber Ultimaten zu setzen. Das hat vielleicht noch nicht ideal geklappt, aber der Versuch ist auf jeden Fall erkennbar. Auch die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung ist eine Veränderung gegenüber dem Vorgänger. Und beim Thema Israel und Gaza, ja, da würde ich sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist man im Moment noch auf der Suche nach der richtigen Linie, wie man umgehen kann mit der aktuellen Politik der israelischen Regierung, vor allen Dingen beim Militäreinsatz im Gazastreifen.
Danke für diese Einordnungen, Demian von Osten aus Berlin. Ja, die Lage im Nahen Osten ist komplex, das war sie schon immer. Und sobald an einer Stelle die Situation eskaliert, kann das Auswirkungen auf die ganze Region haben. wie auch auf den Libanon. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nahm die Hisbollah aus dem Libanon den Norden Israels vermehrt unter Beschuss. Zehntausende mussten von dort fliehen. Israel wiederum bekämpfte die Hisbollah vor allem im Süden des Libanon mit weitreichenden Zerstörungen und ebenfalls vielen Flüchtlingen. Neben Beirut ist auch der Ort Tyros betroffen. Unsere Korrespondentin Vera Rudolph hat dort erfahren, wie die Menschen mit der Situation und mit der Hisbollah umgehen.
Tyros, ein malerischer Küstenort im Süden des Libanon. Noch immer weht hier die Flagge der Hisbollah, noch immer zu sehen Poster des engsten Verbündeten Iran, der bislang die Miliz im Kampf gegen Israel unterstützt hat. Der Ausbruch des Gaza-Krieges entfachte den alten Konflikt neu. Monatelang kam es fast täglich zu heftigem Beschuss auf beiden Seiten. Allein in Tyros wurden rund 100 Häuser durch israelische Drohnen- und Raketenangriffe zerstört. Auch die Existenz von Fischerfadel Reda Badawi. Für den Schaden, sagt Badawi, habe er noch keinen Cent gesehen. Nicht vom bankrotten libanesischen Staat und auch nicht von der Hisbollah. Ich bin auf mich allein gestellt. Das alles bleibt an mir hängen, denn wie Sie sehen, ist weder die Gemeinde in der Lage, ihre Aufgabe zu erfüllen, weil die einfach viel zu groß ist, noch sind die Verantwortlichen in der Lage, das zu übernehmen. Also hilft jeder von uns sich selbst. In den südlichen Vororten von Beirut, den Dachir, ist der Rückhalt für die Hisbollah weiter groß. Sie trauern am Grab um ihren Anführer Hassan Nasrallah. Neben ihm hat Israel nahezu auch die gesamte Führungsriege der Hisbollah getötet. Gegen Spenden gibt es nun ihre Andenken zu kaufen. Die Kampfjets kommen, die Raketen kommen, aber wir bleiben standhaft. Wir werden mit Würde sterben und uns nicht ergeben. Das Summen israelischer Drohnen begleitet die Aufräumarbeiten der Menschen täglich. Und Israel greift, trotz Waffenruhe, weiter an. Wie hier Ende April, wieder mitten im Viertel. Doch große Vergeltungsschläge der Hisbollah bleiben inzwischen aus. Laut Experten kommen seit dem Sturz des Assad-Regimes kaum mehr Geld und neue Waffen über Syrien ins Land. Heute hat die Hisbollah eine ernste finanzielle Krise, da sie nicht mehr über die Hilfen verfügt, die sie früher vom Iran bekommen hat. Sie hat ihre Nachschublinien verloren und ist isoliert. Und doch wollen die meisten Anhänger nicht akzeptieren, dass ihr Traum in Trümmern liegt, die Hisbollah so geschwächt ist wie noch nie. Hier auf der Straße lebt die Ideologie weiter. Viele lehnen weiterhin ab, das Waffenarsenal der Hisbollah vollständig an die libanesische Armee abzugeben. Wettet nicht auf eine Entwaffnung der Hisbollah. Niemand auf der ganzen Welt kann die Hisbollah entwaffnen. Doch der politische Arm der Hisbollah ist schon viele Schritte weiter. Abgeordnete der Partei beteuern plötzlich ihre gute Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee. Bis jetzt gab es keinerlei Probleme zwischen uns und der Armee. Trotz mancher Versuche von außen, einen Konflikt zwischen der Hisbollah und der libanesischen Armee herbeizureden oder zu provozieren. Das ist jedoch reine Illusion. Die Chancen stehen gut, dass die Hisbollah erstmals nach Jahrzehnten ihre militärische Macht aufgeben könnte, um zumindest als politische Kraft im Libanon zu überleben. Auch internationale Geldgeber wie USA oder Saudi-Arabien haben ihre Hilfen für den Wiederaufbau an eine Entwaffnung der Hisbollah geknüpft. In Tyros befürchtet Fischer Badawi, auf den Kosten des Krieges sitzen zu bleiben. Er repariert die vom Angriff beschädigten Netze, hofft, wenigstens sie noch verkaufen zu können.
Wir gehen jetzt zunächst in die europäische Vergangenheit, wo das Reisen über Grenzen nicht immer leicht war. Wie hier 1988 an der deutsch-österreichischen Grenze in Kiefersfelden. Kontrollen, die sich hinziehen konnten. Mit den Maastricht-Verträgen wurden sie in den späteren 90er Jahren abgeschafft. Doch zuletzt forderten zwei Drittel der Deutschen vor der Bundestagswahl, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnimmt und Grenzkontrollen zu Nachbarländern dauerhaft stattfinden. Die gibt es nun mit der neuen schwarz-roten Bundesregierung. Und was sagen unsere Nachbarn dazu? Fabian Siegel und Thomas Hermanns beginnen an der deutsch-französischen Grenze.
Jeden Morgen das gleiche Bild. Bis zu 45 Minuten Verzögerung auf der Europabrücke zwischen Straßburg und Kiel. Einspuriger Verkehr, Grenzposten, Kontrollen. Ein Rückfall in eine Zeit, die der Kieler Oberbürgermeister längst überwunden glaubte. Denn in den Köpfen seien beide Städte längst eins.
Wir haben in Kehl 3000 französische Staatsbürger, die hier leben und die täglich diese Grenze passieren. Die Schüler, die in die Schule gehen auf französischer Seite und dann wieder zurück müssen, für die ist das natürlich auch eine Belastung.
Genau wie für die Kehler Einzelhändler. Sie kalkulieren fest mit den Franzosen, die hier einkaufen. Doch genau die würden durch die Grenzbeamten abgeschreckt, sagt Klaus Nückles von der Einzelhändlerinitiative.
Wenn die Aussteiger aus der Tram, dann stehen sie mit Maschinengewehr da. Das ist natürlich auch gerade nicht unbedingt das große Einkaufsfeeling.
Auch hier über die Schweizer Grenze fährt eine Tram von Basel nach Weil am Rhein. Und auch hier soll die Bundespolizei seit dem 7. Mai illegale Migration verhindern.
Wir stellen natürlich auch fest, dass die Personen mehrfach versuchen, wieder nach Deutschland einzureisen. Aber unsere Kontrollen sind ja rund um die Uhr. Deswegen ist da die Reise beendet.
Kontrollen rund um die Uhr, das bedeutet auch hier Verzögerungen im Grenzverkehr. Die Schweizer Grenzgänger geben sich aber noch diplomatisch auf die Frage, wie sehr die Kontrollen ihren Tagesablauf beeinflussen.
Eigentlich gar nicht. Also man zeitlich vielleicht ein bisschen, wenn man halt im Stress ist, aber sonst nicht.
Mit den Trams manchmal ist es schwierig, weil sie kontrollieren halt lange, da geht es eine Weile. Aber sie haben auch schon Personen rausgenommen, die eine bestimmte Grenze durften. Alles okay.
Für die Schweizer Regierung aber nicht. Sie mahnt, dass Deutschland sich an geltendes europäisches Recht wie das Schengen-Abkommen halten müsse. Bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen mit Innenminister Dobrindt heute in Berlin hat der Schweizer Justizminister eine europäische Lösung gefordert, statt eines deutschen Alleingangs. Schon in der ersten Woche der verschärften Grenzkontrollen hatte das Bundesinnenministerium 739 Zurückweisungen an allen Außengrenzen gemeldet. Zum Beispiel Menschen ohne gültige Einreisepapiere, unter ihnen 32 Asylsuchende. Sehr wenig im Verhältnis zu den großen Einschränkungen im Grenzgebiet, sagt Kehls Oberbürgermeister.
Unseren Erkenntnissen nach ist die illegale Einwanderung nicht unbedingt mit den Privat-Pkw, sondern eher mit Ortenau-S-Bahn, mit Tram oder mit Flixbussen. Und wenn man das auf dieses dann auch reduziert, dann kann man sicher noch viel bewegen.
Mit weniger Auswirkungen auf die Menschen, die hier in Straßburg und Kiel zusammenleben, verbunden durch die Europabrücke.
Der Hamburger Hauptbahnhof ist häufig überfüllt, wie auch am vergangenen Freitag auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 13 und 14. Eine Frau verletzte dort mehrere Menschen mit einem Messer, zum Teil lebensgefährlich. Jetzt werden immer mehr Details über die mutmaßliche Täterin bekannt. Sie sei bereits mehrmals als gewalttätig aufgefallen und musste in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Wie konnte diese Frau dennoch eine solche Tat begehen? Karin Münster und Maja Rollberg.
Der Ort des Geschehens am Hamburger Hauptbahnhof. Wenig erinnert noch an die Taten vom Freitag. Eine Frau sticht an diesem Abend wahllos auf Menschen ein, bis zwei Passanten sie überwältigen. Einer davon ist der 19-jährige Mohammed aus Syrien.
Hier hat ein Afrikaner gesessen und sie hat auf ihn eingestochen. Ich bin in ihre Richtung gerannt mit einem Tschetschen. Er hat ihr ein Bein gestellt und ich habe sie dann am Boden festgehalten und die Polizei gerufen.
Er hat offenbar aufgefangen, was schiefgegangen ist. Denn die 39-jährige Tatverdächtige ist seit Jahren Polizei bekannt. Unter anderem wegen Gewaltvorfällen. Es gibt Strafverfahren und Klinikaufenthalte. Zuletzt wurde sie 3 Wochen in dieser Psychiatrie bei Cuxhaven behandelt. Dann auf eigenen Wunsch entlassen, nur einen Tag vor der Tat in Hamburg. Die Klinik sagt, es gab keinen medizinischen Grund für eine weitere Unterbringung. Und auch Experten betonen, es sei nicht so einfach, Menschen in einer psychiatrischen Klinik zu behandeln, wenn diese nicht freiwillig blieben.
Da steht auf der einen Seite das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, ja, was nicht verloren geht, auch wenn jemand eine Krankheit hat, auch dann nicht, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat. Und auf der anderen Seite der Schutz der Öffentlichkeit.
Ärzte müssen entscheiden, wie gefährlich ist die Person für sich selbst und wie sehr gefährdet sie andere.
Und wenn jemand akut gefährdend ist, dann muss er bleiben. Wenn nicht, dann darf er gehen, weil er selbstbestimmt ist. Aber es ist dann natürlich wichtig, dass man Vorkehrungen trifft.
Zum Beispiel, dass die psychisch Erkrankten von sozialen Diensten betreut werden. Ermittler kritisieren, wer wo und warum behandelt wird, sei nicht ohne weiteres einsehbar.
Wir haben einfach ein Problem, dass wir länderübergreifend überhaupt keine Informationen austauschen können. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, jetzt taucht sie hier in Hamburg auf. Das ist am Ende des Tages nicht zielführend für uns, um wirksam dann auch gegen Menschen, die in so einer Ausnahmesituation sind, vorzugehen.
Deswegen fordert die Polizeigewerkschaft ein Zentralregister. Kritiker befürchten hingegen eine Stigmatisierung psychisch Erkrankter. Eine Umsetzung dürfte allein aus Datenschutzgründen schwierig werden. Für die Opfer vom Hamburger Hauptbahnhof kommt ein solches Vorhaben zu spät. Die Tatverdächtige ist vorerst in einer Hamburger Klinik untergebracht. Erst in einem Gerichtsverfahren wird entschieden, ob sie dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben muss.
Wir schauen jetzt auf weitere Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Die USA und die Europäische Union haben mehr Zeit, um einen Kompromiss im Handelsstreit zu finden. US-Präsident Trump verlängerte gestern Abend die Frist für die angedrohten 50% Zölle auf EU-Produkte, und zwar bis zum 9. Juli. Ursprünglich hatte er damit gedroht, die Zölle ab Anfang Juni zu erheben. Den Aufschub erreichte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in einem Telefonat mit Trump. Das Oberlandesgericht Wien hat ein Urteil gegen Österreichs früheren Bundeskanzler Kurz gekippt. Die Richter sprachen den konservativen Politiker von dem Vorwurf frei, im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der sogenannten Ibiza-Affäre falsch ausgesagt zu haben. Dafür war Kurz in der Vorinstanz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. An der sogenannten Ibiza-Affäre um den damaligen Vizekanzler Strache von der rechtspopulistischen FPÖ war 2019 Österreichs Regierung zerbrochen. Generationenkonflikt, Radikalisierung, Hass. Entwicklungen, zu denen auch das Internet, vor allem soziale Netzwerke, beitragen. Der generationenübergreifende Umgang mit den digitalen Medien steht daher in diesem Jahr im Mittelpunkt der Digitalmesse Republika. Republika-Gründer und Veranstalter Markus Beckedahl warnte bei der Eröffnung in Berlin vor einer Allianz von Autokraten und Tech-Milliardären. Diese könne in einen digitalen Faschismus führen, so Beckedahl. Er hat das kommerzielle Fernsehen in Deutschland groß gemacht, der frühere RTL-Chef Helmut Thoma. Wie erst heute bekannt wurde, starb er bereits vor 3 Wochen an seinem 86. Geburtstag. Thoma hatte 1984 die Leitung von RTL übernommen und setzte auf quotenträchtige Formate wie Deutschlands erste Daily Soap, spektakuläre Actionserien und Shows mit sehr knappen Kostümen. Als einer der erfolgreichsten Medienmanager Deutschlands prägte Thoma den Sender bis zum Ende der 90er Jahre.
Es ist keine 2 Wochen her, da beendete Felix Brüch seine Karriere, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballschiedsrichter. Und er musste sich in den Jahren einiges anhören. Du Pfeife gehörte da wohl noch zu den harmlosesten Schimpfwörtern. Für die, die auf dem Spielfeld eigentlich bestimmen, wurde die Stimmung in den vergangenen Jahren auch abseits des Platzes oftmals aggressiver. Eigentlich keine gute Atmosphäre für den Nachwuchs, um zu sagen, ja, ich will Schiedsrichter werden. Doch Katharina Spreyer hat mittendrin im Pulheimer Ortsteil Brauweiler einen Jungen begleitet, der genau das werden möchte. Ihre Reportage beginnt mit einem Spiel im etwa 30 Kilometer entfernten Brühl.
3, 2, 1. Tor, Nummer 10. Nein, es reicht.
Wie reicht?
Es reicht.
Guck du mal nach da.
Nein, hör auf. Nein, du musst da rot geben. Das ist, ja.
Brauweiler nahe Köln. Hier beim SV Grün-Weiß startete Fußballstar Florian Wirtz als Kind seine Karriere. Nachmittags trainieren hier viele Jugendliche, die ihm vielleicht mal nacheifern wollen. Silas ist 14 und der Platz sein zweites Zuhause. Allerdings nicht am Ball, sondern an der Pfeife. Schon mit 12 hat er die Grundausbildung zum Schiedsrichter gemacht. Am Anfang, um sich etwas dazu zu verdienen, inzwischen aus Leidenschaft.
Das Gefühl ist auf jeden Fall sehr besonders. Jetzt auch als ich in der Landesliga war, an der Linie das erste Mal, habe ich auch einen kompletten Adrenalinkick bekommen. Und ja, du fühlst halt das Gefühl der Verantwortung.
Inzwischen wird er für Junioren, aber auch für Erwachsenenspiele eingesetzt. Bis in die Landesliga. Silas Mentor ist Andreas Nehren. Er ist im Verein für das Fördern von jungen Talenten zuständig.
Silas ist ein Talent, er ist sogar, muss ich sagen, ein herausragendes Talent für sein Alter.
Heißt, gute Kommunikation, ein starkes Urteils- und Durchhaltevermögen, auch bei unbequemen Entscheidungen. Jeden Samstag und Sonntag steht Silas auf dem Platz. Er und der 16-jährige Jannis sind heute die Linienrichter beim Topspiel in der Kreisliga. Es geht um den Aufstieg.
Das wird heute hundertprozentig auch emotional werden, auch von außen. Ja. Lass
sie erstmal reden, genau.
Genau.
Gehen wir mal rüber, oder?
Gehen wir hinter das Tor noch gucken, genau. Die Jungs pfeifen ihre Jugendspiele auch. Ich sag mal, Männerfußball, Seniorenfußball ist noch mal was komplett anderes. Es ist wichtig, dass die Jungs direkt da herangeführt werden und damit umgehen können.
Die ersten Spiele war ich schon ein bisschen nervöser. Aber jetzt mittlerweile, wenn die mich was fragen, erkläre ich das. Oder wenn die mich anmaulen, ja, dann wehre ich mich auch mal.
Dann geht es los. Silas ist einen Kopf kleiner als die meisten Spieler.
Ja, gutes Spiel.
An der Linie muss er sich trotzdem oder gerade deswegen behaupten. Via Headset kommunizieren die Nachwuchsschiris mit Andreas.
Sag dem, dass er schnell machen soll. Ne? Der hat sich eben schon sehr viel Zeit gelassen.
Ja.
Der 41-Jährige macht das Ganze ehrenamtlich, neben Job und Familie. In der vergangenen Saison meldete der DFB seit langem wieder einen Schiedsrichterzuwachs. Das erlebt auch Andreas Nehren in seinem Verein, besonders bei Jugendlichen.
Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Schiedsrichtersein im Moment cool ist. Das hängt vielleicht auch, dass auch die Berichterstattung da ein bisschen sich geändert hat. Es gibt so viele Dokumentationen über Schiedsrichter, dass auch die Leute, die nicht mit diesem Schiedsrichterdasein zu tun haben, auch vielleicht auch einfach verstehen, ja, wie tickt so ein Schiedsrichter.
Angenehm ist es trotzdem nicht immer. Die Stimmung auf dem Platz wird plötzlich immer hitziger. Und Silas ist mittendrin.
Du bist genauso wie mein Sohn, schrei nicht.
Sei ruhig.
Ich könnte dein Vater sein, schrei nicht.
Der 14-Jährige bekommt schonungslos das ab, was auch erwachsene Schiedsrichter oft erleben müssen. Besprechung in der Halbzeitpause.
Also ich habe jetzt 90 Spieler assistiert oder so. Also es ist echt ein Einzelfall. Also dass du mal angeschrien wirst, ja, aber nicht von 5 Leuten gleichzeitig. Ne? Persönlich nehme ich davon gar nichts, weil ich weiß, die finden nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern die sind einfach gerade sehr emotional.
Es muss weitergehen. Zweite Halbzeit. Silas behält einen kühlen Kopf. Vom Spielfeldrand aus schauen auch seine Eltern zu. Sie sagen, ihr Sohn sei viel selbstsicherer geworden, seit er Schiri ist.
Hier so durchzusetzen, insbesondere wenn da der Trainer im Hintergrund steht und die Hälfte vom Platz ist immer gegen einen oder vom Zuschauer, egal welche Entscheidung man trifft, das hat ihn, glaube ich, schon enorm vorangebracht.
Ein chaotisches Spiel geht zu Ende. 5:3 für den Tabellenführer. Die Junior-Schiris sind zufrieden mit ihrer Leistung.
Solche Spiele bestätigen mich nochmal. Es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht es einfach ins nächste Spiel weiter, aber ich denke, dass ich jetzt langfristig daran auch wachsen werde an solchen Aufgaben.
Im nächsten Jahr möchte er häufiger in höheren Ligen pfeifen. Dafür bleibt Silas weiterhin wortwörtlich am Ball.
Ja, und das Wetter spielt beim Fußball ja auch immer mit, Carsten. Carsten, wie wird das Wetter denn morgen für die 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland?
Ja, es gibt alles, was man sich beim Fußball wünschen kann. Vor allem auch ein bisschen Regen wird dabei sein. In der zweiten Wochenhälfte könnte es etwas wärmer werden. Und das gilt auch für Deutschlands höchsten Berg, für die Zugspitze. Auf der Zugspitze sah es heute am späten Nachmittag, am frühen Abend so aus. Eigentlich den ganzen Tag über steckte der Berg in den Wolken. Und es war winterlich. Dort liegt noch immer Schnee, weil es auch frostig kalt ist. Die aktuelle Temperatur von 22 Uhr, die lag dort bei -3,3 Grad. Und wenn wir uns jetzt mal die Temperaturprognose anschauen für diese Woche für Deutschlands höchsten Berg, dann sehen wir, dass es auch in den nächsten Tagen zunächst noch frostig weitergeht. Erst am Freitag, da könnte dieser Temperaturanstieg kommen und die Temperatur könnte in den Plusbereich klettern. Und das gilt natürlich nicht nur für die Zugspitze, sondern auch für alle Menschen, alle für 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Denn, wenn wir uns die Wetterlage anschauen, wir haben es mit einer Westwindwetterlage zu tun. Und diese Westwindwetterlage, die bringt Luftmassen, und die sind nur mäßig warm anfangs, vom Atlantik Richtung Deutschland mit Regen. Den schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber ab Donnerstag passiert etwas anderes. Da gibt es hier so ein Aufbeulen. Und im gesamten Südwesten Europas ist es praktisch wolkenlos. Hier entwickelt sich ein Hoch. Und dieses Hoch könnte wärmere Luft von Portugal und Spanien aus vor allem in die Südhälfte Deutschlands transportieren. Deshalb dieser Temperaturanstieg. Und damit schauen wir auf das, was jetzt in den nächsten 24 Stunden passiert. Neue Wolken mit dieser Westenwetterlage kommen im Westen an. Vor allem in der zweiten Nachthälfte setzt dann leichter Regen im Nordwesten ein. Morgen tagsüber am Vormittag wie am Nachmittag gibt es vor allem im Nordwesten ein paar Regenschauer. Auch im Süden sind ein paar wenige Regenschauer dabei. Im Osten und in der Mitte bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen, die sinken nachts auf Werte zwischen 3 und 14 Grad. Wärmer bleibt es in der Westhälfte, dort, wo die neuen Wolken herankommen. Tagsüber im Osten bis zu 22 Grad. Die meisten Menschen erleben 17 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Mittwoch kommt ein neuer Schwung an dicken Wolken mit Schauern, Gewittern, auch mit zum Teil stürmischen Böen. Und am Donnerstag zieht sich der Regen ein bisschen in den Norden zurück. Und da sehen wir 24 Grad im Südwesten. Das ist dann der Beginn der langsamen Erwärmung, nicht nur auf der Zugspitze.
Danke dir für diese Aussichten, Carsten. Und das waren die Tagesthemen zum Wochenauftakt. Gleich übernimmt hier im Ersten Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zum ersten Mal in einer deutschen Talkshow.
Und wir informieren Sie gerne morgen Abend wieder, dann wie gewohnt um 22.15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.